Wirtschaftsgespräche. Willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche, dem Podcast von Petman und Canina. Moinsen, sagt der Joe und die
Sabine.
Heute sprechen Sabine und ich über ein Thema, das in unserer Arbeit immer wieder auftaucht. Manchmal unausgesprochen und manchmal ganz direkt. Nämlich die Erwartung, dass wir heilen. Schnell und am besten sofort. Aber wir sagen es ganz bewusst. Sabine, was sagen wir?
Heilung ist kein Notfallknopf, keine Magie, nur Biologie.
Mit allen Konsequenzen. Also nochmal wirklich zum sich auf der Zunge zergehen lassen. Heilung ist kein Notfallknopf. Es ist keine Magie, es ist Biologie. Und die braucht Zeit.
Ja, und das eben mit allen Konsequenzen. Na, das ist so. Denn wenn jemand mit einem Hund zu uns kommt, hat das Tier meist schon eine ganz, ganz lange Geschichte hinter sich. Da können wir echt ein Lied von singen. Und wir sollen es dann richten, nicht? Eine chronische Gastritis zum Beispiel entsteht nicht über Nacht. Die hat schon oft eine Vorgeschichte von, na, ich will mal sagen Monaten, wenn nicht Jahren. Und das kriegt man natürlich auch erst raus, wenn man wirklich nachbohrt. Und genauso lang kann es dauern, bis es halt auch wieder aushält.
Ja, meistens ist das so etwas ad hoc, ne, wo die Leute dann sagen, so, der frisst jetzt Gras, der macht das und das und das und die hat das, zeigt das Symptom, es schmatzt, ne, und das muss jetzt irgendwie schnell weg. Ja, dass das aber eine Geschichte ist, die teilweise vielleicht schon sogar 3 oder 4 Jahre vorher angefangen hat, wirklich sich zu entwickeln und jetzt erst massiv zum Vorschein kommt, das ist den meisten dann dementsprechend nicht bewusst und es wird aber erwartet von uns, Ernährungsberatern und Diätetikern, dass wir das sofort abstellen. Und das funktioniert nicht. Deswegen sprechen wir heute nicht nur von Magenproblemen. Wir sehen die ganze Bandbreite, nämlich die Darmdysbiosen, den Leaky Gut, Hautpilze wie Candida oder Malassezie, überlastete Leber, gereizte Galle, Pankreas mit Nebensignalen. Und oft ist das Tier schon in einem Zustand, in dem man ganz langsam und vorsichtig ansetzen muss. Napfgespräche, der Petcast.
Ja, die Halter kommen oft nach einer langen Odyssee. Mehrere Tierärzte, viele Medikamente, vielleicht auch schon eine gewisse Resignation, meist sogar eine ganz massive Resignation. Oh ja. Und dann sollen wir bitte doch mal eben irgendwas wieder hinbiegen. Als wären wir die letzte Instanz mit Zauberstab. Ne, Joe, du und ich, wir haben einen. Dabei sind wir häufig die erste Anlaufstelle, die sich den ganzen Hund anschaut.
Holistisch, sagen wir mal dazu, holistisch.
Genau, das heißt nicht nur die Symptome, sondern eben auch die Zusammenhänge. Und das dauert eben.
Ja, weil der Körper nämlich nicht im 24-Stunden-Takt aushält, sondern im eigenen Tempo. Eine chronische Magenreizung, als Beispiel, wie wir vorhin dran gesprochen haben, eine Gastritis, die entsteht nicht über Nacht. Die entsteht oft über Monate, wenn nicht Jahre. Und trotzdem erwarten viele, dass sie nach 3 Tagen Futterumstellung wieder weg sein muss. Ja, und sie verstehen es nicht, dass es auch länger dauern kann. Wir verstehen, dass der Hundehalter mittlerweile natürlich auch eine ganz große Odyssee hinter sich hat, viele Schmerzen des Hundes miterleben musste, viele, viele schlaflose Nächte und total verzweifelt ist über das, was er sieht, wie er sein Hund leidet. Aber nochmal, der Körper heilt nicht im 24, 48, 72 Stunden-Takt.
Nope. Klar, trotzdem verstehe ich die und das tut mir auch immer unendlich leid. Es geht ja ums geliebte Tier. Und die Ungeduld ist natürlich auch oft aus der Sorge geboren, Joe.
Und ja, klar.
Aber diese Sorge darf uns halt nicht blind machen für das, was der Körper wirklich braucht. Zeit, Geduld, Vertrauen. Und das ist häufig auch so ein Punkt, ja, wenn sie schon jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal auf die Klappe gefallen sind, dann ist das mit dem Vertrauen natürlich auch ein bisschen schwierig. Und deshalb wünsche ich mir immer eine sehr ehrliche Kommunikation.
Ja, das ist oftmals etwas, da müssen wir lange bohren und auch lange bohren in der Erkrankungsgeschichte des Tieres, wo wir dann irgendwann feststellen, so, oh, der Tierhalter hat doch selber mit verschuldet, womit er natürlich so nicht rauskommen möchte. Aber irgendwann, wir kennen uns sehr, sehr, sehr gut aus in der Tiergesundheit, wir merken dann schon und wissen dann schon, das kann nicht sein, dass du da nicht selber mit dran, ja, verursacht hast, ne? So, wir wollen niemanden
anschwärzen. Spielt ja aber letztlich, ja, spielt ja aber auch letztlich überhaupt keine Geige, ne? Wichtig nee. Ist, dass wir ansetzen, um zu helfen und der Kunde einfach versteht, warum es dauert.
Es gibt eine schöne,
das wolltest du gerade sagen, genau.
Genau, es gibt ein schönes Wort dafür, das heißt Compliance. Und dieses Compliance ist halt das Zusammenspiel zwischen dem Berater, Diätetiker und natürlich dem Tierhalter. Und vielleicht ist das heute die wichtigste Botschaft dieser Folge. Heilung ist ein Prozess, kein Produkt, kein Versprechen und erst recht kein Notfallknopf.
Absolut, und auf den kommen wir immer wieder zurück. Das heißt, wir dürfen als Hundehalter oder wir dürfen als Hundehalter selbst auch unsere Grenzen setzen. Nicht, weil wir nicht helfen wollen, sondern weil wir halt einfach die Verantwortung tragen fürs Tier und vor allen Dingen auch für ganz realistische Erwartungen. Na, die sind ja gar nicht mehr in den Köpfen, die sind ja häufig von Angst regiert bei unserem Gegenüber und natürlich für langfristige Gesundheit.
Sabine, ich glaube, du hast mal in einer Beratung etwas gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist, aber ich kann deinem Hund den Weg zeigen, aber laufen muss er selbst. Und das Absolut. Ist natürlich auch hängen geblieben und es trifft auch sehr, sehr gut den Nagel auf den Kopf.
Ja, das ist so. Das ist aber auch wichtig, dass wir uns das immer wieder in den Kopf holen, denn mitunter ist es für uns ja auch frustrierend, ne, wenn wir dagegen die Wand laufen und nicht durch offene Türen.
Ja, aber aufräumen braucht Zeit und genau. manchmal auch Geduld beim Zweibeiner. Ja? Und in diesem Sinne, lasst uns gemeinsam ja. aufklären, begleiten und ehrlich bleiben. Keine Magie, nur Biologie.
Das sage ich auch oft und manchmal halt eben auch, ich bin keine Tierärztin, ich bin die, die danach kommt und aufräumt. Aber aufräumen braucht Zeit und manchmal auch Geduld beim Zweibeiner.
Genau. Und deswegen jetzt viel Spaß beim Zuhören, denn wir gehen mal die verschiedenen Abschnitte der Organe durch und vor allen Dingen auch, wie viel Aushaltzeit so ein Organ braucht. Und wenn ihr dann das mal seht im Ganzen, kann da eine sehr lange Zeit bei rauskommen, bis eine entsprechende Organgesundheit wieder stattfindet. Nehmen wir einfach mal das erste Organ, das wir uns so vorgenommen haben, und zwar ist das der Magen. Ja, der Speisebrei, der abgeschluckt wird, landet natürlich als erstes im Magen.
Genau. Und der ist sensibel und super nachtragend. Denn gereizter Magen, besonders wenn solche Geschichten wie Cortison oder Schmerzmittel mit im Spiel waren, nur das ist ja immer das Erste, was kommt vom Tierarzt. Das kann bis zu 8 Wochen oder länger brauchen, um zu regenerieren. Und das klappt nur, wenn wir den Hund nicht wieder mit schwer verdaulichem Futter, Stress oder Medikamenten überfordern. Und das erst überhaupt erstmal zu verstehen, ist ein unglaublicher Prozess. Denn die jankern ja danach, ihren Hund möglichst schnell wieder füttern zu dürfen. Das ist ja das Fatale.
Ja, das kommt so ein bisschen daher, wir haben ja auch eine bestimmte Altersgruppe in der Zuhörerschaft. Ich will jetzt, oder wir wollen niemanden diffamieren. Aber das ist dieses auch... der muss ja was zu essen haben. Der kann ja nicht von einem Napf sitzen, wo nichts drin ist. Guck mal, wie traurig der guckt, ne? Und guck mal, jetzt legt er sich dahin und spult alles ab. Ja klar, spult er alles ab. Wenn du ihm Leckerli hinhältst, dann bekommt sein Leckerli nicht. Auch wenn er fit ist, dann spult er auch unter Umständen alles ab, damit er das bekommt.
Das habe ich früher auch gemacht. Meine Mutter hat uns immer konsequent fasten lassen, wenn wir Durchfall hatten oder wenn uns schlecht war. Mindestens 24 Stunden. Ich fand das gemein. Nur danach war durch. War alles gut.
Und du hast auch alles abgespielt, das heißt, du hast Männchen gemacht, du hast Rolle gemacht, du hast Torschießen gemacht, du hast dich totstellen. Hast du das alles gemacht?
Von ja, ich hatte da, ich, nein, nicht vom Teller. Nein, ich wusste schon, wie ich meine Mutter um den Finger wickeln konnte.
Ah, okay. Das ist aber das, was das Tier auch denkt, ne? Und denkt so, okay, jetzt mache ich mal das niedliche Gesicht, ne? Und jetzt gucke ich mal schuldvoll zur Seite. Ja, oder hau mal die Tatze auf den Oberschenkel, so. Und das sind alles solche Sachen, wo wir dann denken, ach du mein Schreck. Aber wir müssen uns einmal eins klar machen, ein Hund kann ohne weiteres 20 Tage, fast 3 Wochen, ohne Ernährung auskommen.
Du bist gemein, Joe.
Nicht ohne Wasser. Nicht ohne Wasser, aber ohne Nahrung, ja. So, aber trotz allem bleiben wir bei dem, wenn der Magen was abbekommen hat, müssen wir runterfahren. Wir müssen auf Schonkost gehen, wir müssen auf kleine Mengen, wir müssen auf Ausschlüsse gehen und dann konsequent beobachten, was passiert. Viele wollen sofort Ergebnisse, aber der Magen braucht nun mal Zeit, um das Vertrauen zurückzugewinnen, nämlich das Vertrauen zu der Nahrung, die er bekommt. Und hier sind mal ein paar wichtige Hintergrundinfos zum Thema Magen, die den meisten Hundehaltern gar nicht bewusst sind. Der Magen ist kein dumpfer Sack, wo einfach nur was reinfließt. Ja. Was gibt's da zu lachen?
Es ist witzig formuliert, wie immer.
Ja, ist ein dumpfer Sack. So, er ist ein fein reguliertes hormonelles Zentrum. Hormonelles Ungleichgewicht im Magen kann nämlich Appetitstörung, Übelkeit, Stresssymptome und Verdauungsprobleme verursachen. Ghrelin zum Beispiel ist auch stark stressabhängig. Bei chronischem Stress bleibt das Hungersignal, Ghrelin ist ein Hungersignal, hoch. Das heißt, das Tier frisst vielleicht zu viel oder zu wenig, je nach Typ. Und tatsächlich, der Magen ist nicht nur ein Verdauungssack, also ein dumpfer Sack, sondern auch eine kleine Hormonfabrik.
Dann weiß ich ja, wie ich demnächst mit dem rede. Hallo, meine kleine Hormonfabrik. Gleich kommt was.
Das ist nicht lustig.
Doch.
Nein. Viele wissen nämlich nicht, dass im Magen mehrere Hormone produziert werden, die wichtige Aufgaben im Körper übernehmen. Vor allem in der Verdauung und Appetitregulation. Da ist das nicht mehr süß. Ganz und gar nicht. Der Magen ist nicht nur ein reines Verdauungsorgan und eine Vorstufe, damit das dann hinterher im Dünndarm dementsprechend weiterverdaut werden kann, sondern er ist eine endokrine Drüse, kann man sich gar nicht vorstellen, ein Riesending. Er produziert verschiedene Hormone, die eine wichtige Rolle im Verdauungsgeschehen, im Appetit und im Zusammenspiel mit anderen Organen spielen. Ja, der Magen kommuniziert mit dem restlichen Körper nach dem Motto, hey, da kommt Nahrung. Oder hallo, ich bin leer. Knurr.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann hört man ihn auch.
Genau, er knurrt und quietscht. Ne? Das ist dann nicht der Hund, der vorne knurrt, sondern das ist ein bisschen weiter unten. Ne? Der knurrt und quietscht der Magen. So, und damit das funktioniert, schüttet er Hormone aus. Also Botenstoffe, die andere Organe oder das Gehirn informieren darüber, dass da was rein muss. Also das Gastrin. Ja, das wird ausgeschüttet, wenn Futter im Magen ankommt. Das sorgt dafür, dass Magensäure produziert wird, um das Futter zu zersetzen. Ja, das Gastrin wird das, produziert.
Das, ja, wollte ich gerade fragen. Hm?
Ja, von den G-Zellen im Antrum. Das ist der distale Teil des Magens. Es stimuliert die Magensäureproduktion, das sogenannte HCI, für schlau, ja, in den Belegzellen, fördert die Magenmotilität, fördert das Wachstum der Magenschleimhaut und bei der Freisetzung der Nahrung, bei Nahrungsaufnahme, besonders bei der Proteinaufnahme, macht es das, dass es freigesetzt wird. Zu viel Gastrin kann Magengeschwüre oder chronische Gastritis fördern. Das Ghrelin, das Hungerhormon, produziert wird das von den XA-Zellen im Fundus, also dem oberen Teil des Magens. Es stimuliert den Appetit und die Nahrungsaufnahme über das Gehirn, also den Hypothalamus, reguliert den Energiehaushalt und den Fettstoffwechsel und fördert die Magenentleerung. Ja, schon alleine da haben wir eine Beeinflussung auch, wie lange ein Hund satt sein kann, je nachdem, was er zu fressen bekommt. Das Ghrelin bewirkt eine Freisetzung vor den Mahlzeiten und steigt bei leerem Magen. Und es ist ein sogenannter Growling Stomach. Ja, das war, was wir gerade gesagt haben. Ein knurrender Bauch. Das signalisiert dann natürlich, dass der Hund Hunger hat. Dann haben wir das Somatostatin. Hört sich schlimmer, ne? Schlimmes Wort, oder? Somatostatin. Das wird produziert von den D-Zellen im Magen, der Pankreas und dem Dünndarm. Es hat eine ganz bestimmte Wirkung. Und zwar hemmt es die Gastrinfreisetzung. Es reduziert die Magensäureproduktion und reguliert die Ausschüttung anderer Verdauungshormone, inklusive dem Insulin und dem Glukagon. Alles im Magen. Histamin ist indirekt hormonell wirksam im Magen. Es wird produziert von den sogenannten ECL-Zellen, das heißt Enterochromaffin-like Cells, wieder auf schlau. Es wirkt auf die Art und Weise, dass es H2-Rezeptoren anbindet an Belegzellen und stimuliert damit die Säureproduktion. Das wird durch Gastrin aktiviert. Dann haben wir noch den Histamin-Antagonisten, zum Beispiel das Rantidin, das Famotidin. Das senkt die Magensäureproduktion therapeutisch. Weitere Beteiligte sind Peptine und Signalstoffe. Das ist zum einen das Motilin. Das fördert Magen-Darm-Motilität, vor allem in der Fastenphase. Dann haben wir das Leptin. Wird unter anderem im Magen gebildet, wird aber hauptsächlich im Fettgewebe gespeichert und weitergebildet. Dann haben wir Peptid YY, das Neuropeptid Y und das GLP-1 wird auch teilweise im Magen aktiv und stärker im Dünndarm. Damit eine Magen-Darm-Entzündung ausheilen kann, braucht es vor allem eines: Zeit und Geduld. Keine Radikalkuren, keine ständigen Futterwechsel, was viele immer wieder machen, nach dem Motto, er verträgt das Futter nicht. Nein, in dem Magen laufen diese Prozesse gerade ab und die stören oder werden gestört durch einen ständigen Futterwechsel. Was noch fehlt ist, fällt mir gerade noch ein, ist das Serotonin. Das wird auch im Magen gebildet. Und Serotonin ist am kompletten Aufbauprozess aller Organe daran beteiligt. Und ganz wichtig auch im Hypothalamus und vor allen Dingen auch im synaptischen Spalt des Gehirns, ja, der Signalübertragung. Das heißt, es wirkt sich auch unmittelbar auf das Verhalten aus.
Ist ein Wahnsinn.
Sehen wir, dass im Magen 7 wichtige Hormone gebildet werden. 7, die das Gesamtbefinden des Tieres beeinflussen. Und der Nährboden für die ganze Geschichte ist die richtige Ernährung. Angepasst, hochverdaulich, magen- und darmfreundlich, ohne unnötige Belastung, aber mit allem, was die Regeneration unterstützt.
Ja, das war schon sehr Joe, der Professor, sehr, sehr schön. Und das ist auch gut so, denn viele unterschätzen, wie sensibel das Verdauungssystem eines Hundes ist. Und wenn diese Schleimhäute erstmal gereizt sind, zum Beispiel durch die vielen Medikamente, durch falsches Futter oder permanent wechselndes Futter oder Stress, dann ist das wie bei einer verbrannten Haut. Du kannst nichts erzwingen. Du kannst nur den optimalen Nährboden schaffen, lieber Besitzer, liebe Besitzerinnen, damit sie sich selbst regeneriert. Ja, und das ist oft der Knackpunkt. Nicht das eine Superfutter hilft, sondern das, was nicht mehr gefüttert wird, lässt überhaupt erst Heilung zu. Ruhe, Routinen, artgerechte Beschäftigung, Stressreduktion ist gleich Säurereduktion ist gleich weniger Magenprobleme. Ja, und das ist natürlich häufig auch schwierig, denn wenn Herrchen und Frauchen oder die ganze Familie gestresst ist, dann überträgt sich das natürlich auch auf den Hund. Ja, die nehmen sich das ja auch quasi, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dann gegebenenfalls zur Unterstützung mit adaptogenen Pflanzen, wie Ashwagandha zum Beispiel oder Rhodiola oder mit Bachblüten. Ne, da kann man ganz viel gerade auch gegen Stress tun. Man kann sich auch Bachblüten mischen lassen. Es gibt spezielle Apotheken dafür. Stress ist de facto ein zentraler Verstärker aller Magen-Darm-Probleme. Ja, der Darm, dein stiller Rebell, sagen wir immer. Der Darm ist halt oft der unsichtbare Schuldige hinter Symptomen wie Juckreiz, Ohrenentzündung oder Verhaltensauffälligkeiten. Eine Dysbiose, das heißt ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, also ein gestörtes Mikrobiom, kann tatsächlich 3 bis 6 Monate brauchen, bis es sich erholt hat. Das ist Wahnsinn. Das ist vor allen Dingen für die Geduld eine echte Übung. Vorausgesetzt, wir arbeiten konsequent mit Probiotika, Präbiotika, entzündungsarme Ernährung und ohne neue Reize. Joe, da müssen wir auch unbedingt nochmal was zu machen, ne?
Ihr dürft euch alle darauf freuen, es wird einen Podcast bei uns geben, den bereiten wir gerade vor und das ist wirklich der Krieg im
Darm.
Darm.
Ja, ja.
Darm Wars.
Das ist wirklich total spannend. Und Joe, jetzt bist du wieder dran. Viele vergessen was. Was vergessen wir denn am allerliebsten?
Ja, der Darm, der kommuniziert mit der Haut. Ja, das wissen die meisten gar nicht. Dem Gehirn, dem Immunsystem. Und wenn da Chaos herrscht, ist kaum eine andere Baustelle wirklich heilbar. Ja, da ist wirklich alles durcheinander. Und in dem Moment, wenn das alles soweit ist, dass der Darm davon auch betroffen ist, der Dünndarm, der Dickdarm, ja, dass wir wirklich durch diese Dysbiose, durch diese Verschiebung der Darmkeime, wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich die obligaten Darmkeime, die gehören da alle rein und dann tritt nämlich etwas auf, das die Problematik dann ja schärfer macht, ist, dass durch das, was dann aus dem Magen rauskommt, je nachdem, was da noch da ist und je nachdem, wie auch die Magen-Darmpforte schließt oder nicht schließt, was da an zum Beispiel auch Magensäften durchgeht, reizt es die die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Wir haben Probleme mit der Galle. Wir haben Probleme mit generell in dem Moment der Verdauung. Und schon kann zum Beispiel eine gereizte Pankreas nicht mehr vernünftig arbeiten. Und das Ganze führt auch dazu, dass ja Giftstoffe sich absetzen, ja, die sogenannten Toxine, und dass die dann hinterher anfangen, nämlich Hautprobleme zu erzeugen. Ja, das ist ja das, was man nach außen dann typischerweise sieht. Ja, dann kommt plötzlich der Juckreiz, ja, dann kommt plötzlich ein Hefepilz auf und so weiter und so fort. Und
oder Milben im Ohr, ne? Solche Sachen halt einfach,
genau, was auch Ohrmilben, solche, ja. Genau, richtig. Und das sind halt Symptome, aber nicht die Ursache.
Ja, es ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem geschwächt ist, ne? Die Hautbarriere beschädigt, die Mikroflora aus dem Gleichgewicht, im Grunde das, was wir vorhin schon gesagt haben. Und die Hauthomöostase, also das Gleichgewicht, muss einfach wiederhergestellt werden. Und das braucht mehrere Monate. Jetzt sind wir wieder bei der Geduld. Mhm. Manchmal ein halbes Jahr oder wirklich sogar noch länger.
Hab ja, ich und erlebt. Es gibt ja auch. Ja, es gibt Salben, es gibt Waschlotionen, es gibt Shampoos, aber ohne innere Regulation hilft das alles nur kurz und es wird nur von außen behandelt, aber es wächst von innen wieder nach. Wir müssen von innen aufräumen, damit außen wirklich Ruhe einkehren kann.
Wie lange dauert es denn, die Ausheilung durch Hefe und wenn die Ausheilung einer durch Hefe oder Apoquel geschädigten Haut da ist? Apoquel ist ja wirklich das, was, es ist ja immer das Mittel der Wahl aller Tierärzte oder fast aller Tierärzte. Zack, hat der Hund das.
Ja, es wird schnell Apoquel oder Atopika oder ein Zytopoint verschrieben. Ne? Und müssen wir eben gucken, vorab, was ist da genau passiert. Zum Beispiel Hefepilze wie die Malassezia und der Candida albicans, die siedeln sich bevorzugt auf der Haut an, der Mikrobiom und Lipidschicht gestört ist. Und auch dadurch, dass wir ein Leaky Gut haben, durch ganz einfach eine dünne Magen-Darmwand, ja, der Darmschleimhaut, ja, da haben wir dann hinter einen löchrigen Darm und dann gehen halt die Giftstoffe durch, direkt ins Blut und da ist kein Immunsystem mehr. Das wird verursacht durch zu viel Zucker oder Kohlenhydrate im Futter. Ein aus dem Gleichgewicht geratenes Immunsystem, zum Beispiel durch die Darmprobleme, durch so eine Dysbiose, erzeugt dann chronischen Juckreiz, Kratzen, sekundäre Infektionen. Und die kommen zustande dadurch, dass das Tier anfängt, sich zu kratzen. Ja? Dann fängt es an, sich zu lecken an der Stelle. Und durch dieses Lecken arbeitet es noch stärker Hefe in die offene Wunde rein. Und damit wird es immer schlimmer. Und das ist das, was natürlich dann auch dementsprechend unterdrückt werden soll und natürlich auch vom Tierhalter unterdrückt werden möchte. Deswegen sagt dann der Arzt, okay, wir schalten erstmal den Juckreiz aus, das ist das Wichtigste jetzt gerade, damit wir das unterdrücken, damit dann nicht mehr Sekundärinfektionen in die Haut reinkommen, aber es wird nicht gleichzeitig von innen dagegen gearbeitet. Und deswegen werden solche Produkte wie Apoquel, Atopica und auch Zytopoint gerne verschrieben. Es unterdrückt gezielt die Juckreiz-Signalkaskade, also diese Jack-Inhibition, aber es unterdrückt das Immunsystem, statt es zu regulieren. Und es verschiebt die Symptome, ohne die Ursache wirklich zu lösen. Und das Hautmikrobiom wird nicht korrigiert, sondern weiter gestört.
Das ist furchtbar.
Es gibt da mehrere Phasen der Ausheilung.
Ja, wollte ich gerade fragen. Lass uns doch da mal drüber sprechen und das mal so ganz realistisch einschätzen. Das wird ja jetzt die nächste Frage unserer Zuhörer tatsächlich auch sein. Wie lange dauert das? Wie lange muss ich denn Geduld haben?
Genau, das ist die klassische Frage, ja. Es gibt eine Akutphase, die ist bis zu 6 Wochen, von 0 bis 6 Wochen. Auf der einen Seite natürlich das Absetzen von Apoquel. Idealerweise und ganz wichtig ausschleichen und nach Möglichkeit tierärztlich begleitet, weil Apoquel einfach nur absetzen von heute auf morgen funktioniert nicht. Der Körper wird sofort reagieren. Ein Apoquel muss wirklich lange ausgeschlichen werden. Und das kann ein Prozess sein, der sich locker mal über 3 Monate zieht. Dann gibt es eine Umstellung auf Pilz und entzündungshemmende Ernährung. Dann haben wir gezielte Pflege mit antimykotischer Waschlotion und Pflegeöl. Alles gleichzeitig. Von innen nach Heilung und von außen Unterstützung. Mhm. Gegebenenfalls lokale Antibiotika bei ganz massivem Befall. Was aber sehr, 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 sehr super gut hilft, ist Hanföl. Mhm. Hanföl hat so eine fantastische Fettsäurestruktur, ein Fettsäuremuster, dass dieses Hanföl von außen der Haut unfassbar gut hilft zu heilen. Jeder, der damit Probleme hat, auch als Mensch, sollte das wirklich ausprobieren. Hanföl auf die betroffenen Stellen einreiben und ihr werdet schon relativ, ja, schnell, bin ich jetzt mal vorsichtig, aber 14 Tage, 3 Wochen sehen, dass dort eine Reaktion entsteht, nämlich dass es besser wird. Das Ziel ist es ganz einfach, eine Juckreizkontrolle ohne eine Immunsuppression und ohne erste Besiedlungsnormalisierung zu erreichen. Dann haben wir die Aufbauphase 2 bis 6 Monate und darüber. Das heißt also eine Wiederherstellung der Hauthomöostase. Es wird dort der Aufbau der Hautbarriere ganz klar Förderung gegeben durch essentielle Fettsäuren Omega 3 bis 6. Da ist das Hanföl sehr gut. Was wir von außen noch sehr gut drauf tun können, ist Schwarzkümmelöl, haben wir in einer der letzten Sendungen auch gehört. Wir benötigen Unterstützung mit Zink, mit B-Vitamin, mit Biotin, Regulation des Hautmikrobioms, gegebenenfalls mit probiotischen Pflegeprodukten und parallel dazu eine Darmtherapie, um das Immunsystem von innen zu stabilisieren. Das Ziel ist dabei, wiederum die Balance zwischen dem Mikrobiom, der Lipidschicht und der Immunantwort zu geben.
Immunbooster zum Beispiel wäre da eine ganz gute Idee.
Immunbooster von Canina ist eine sehr gute Idee. Wir haben dort ganz einfach das, was ich vorhin sagte, wir haben die obligaten Darmkeime, schweres Wort, heute schon so viel gesabbelt. Und wenn dort eine Verschiebung stattfindet, ist das meistens so, dass die Milchsäurebakterien, also Bifidobakterien und Lactobacillen, dass die zurückgehen und dadurch ganz einfach die pathogenen Keime überhand bekommen, die diese ganze Problematik dann hinterher ja nach außen tragen und die, ich sag mal, die toxische Vergiftung dann erzeugen. Und dann haben wir die Stabilisierungsphase. Die kann dann 6 bis 12 Monate, teilweise sogar bis zu 14 Monaten laufen. Das heißt, eine Rückkehr zu individuell verträglichem Futter. Eine langfristige Entlastung von Leber und Niere. Ja, das Apoquell wird dort auch abgebaut oder das Atopica oder das Zytopoint. Wir brauchen eine regelmäßige Kontrolle auf Rückfälle, besonders bei Allergien. Das Ziel dabei ist es natürlich die Wiederherstellung einer resilienten Haut, die nicht mehr sofort kippt, wenn Umweltreize dazukommen.
Das ist wichtig, ja. Und wir müssen entgiften, 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 entgiften. Das sage ich mit Absicht 5-mal hintereinander, denn auch das ist kein schneller Reset. Ne, und dann halt eben die große Baustelle betrachten, nämlich Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, du hast es ja gerade schon gesagt, die sind meist gerade in solchen Situationen komplett überfordert, ja, durch Futterzusätze, durch Medikamente, durch die Umweltgifte. Und diese Organe, die wir so dringend brauchen, oder unsere Tiere, wir natürlich auch, brauchen Wochen bis Monate, um sich zu regenerieren. Und das nur, wenn wir sie tatsächlich systematisch entlasten. Joe, wie funktioniert das denn mit dem systematischen Entlasten?
Ja, sofort. Aber was da noch wichtig ist, gerade Jungtiere, ja, dass die meisten Erkrankungen beginnen nämlich im Jungtieralter. Ja, so eine chronische Gastritis beginnt, wenn die Tiere weniger als 8 Monate alt sind. Und diese ganze Dysbiose beginnt dort schon. Durch ein gestörtes Immunglobulin, durch einen gestörten Immunglobulinhaushalt. Ja, das IgA ist der Schleimhautbilder. Und wenn die Schleimhäute nicht funktionieren, haben wir die Problematik, dass ganz einfach ja die Schleimhaut dünn wird, wir kriegen Leaky Gut und das Immunsystem, das IgE, geht hoch, schwappt über. Ja, es fängt an zu reagieren und dann kommen diese ganzen Erkrankungen. Und wenn wir dann Tiere haben, die so jung sind, haben wir leider auch das Problem, dass die Entgiftungsorgane Leber und Niere noch gar nicht ausgebildet sind. Ja, die sind erst so mit 10 bis 12 Monaten so weit ausgebildet, dass sie zu 100% funktionieren. Das heißt, bis dahin ist die Entgiftung nicht wirklich da. Da sind aber schon so viele ja, Substanzen in das Tier reingekommen, wie die erste Wurmkur, das erste Mal Impfungen, ne, und noch mehrere davon und diverse andere Dinge, ja, die halt.
Ja, die Produkte, ne? Also diese ganzen Geschichten, die kommen da ja auch ganz oft.
Genau, und somit ist dann halt das Ganze nicht durch ein Dextropülverchen, ja, was viele probieren, hier ein bisschen was, da ein bisschen was und hier ein bisschen was, sondern mit gezielter Ernährung, mit gezielter Entlastung, mit gezielter Unterstützung muss dagegen gearbeitet werden. Auch jedes Pülverchen, was dazugegeben wird und gut gemeint ist, überfordert zusätzlich nochmal das Immunsystem und macht es nicht besser, sondern schlimmer oder erhält den Zustand. So, jetzt auf deine Frage, wie lange denn die Dauer, die Entgiftung wirklich, wie lange dauert das denn? Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich überhaupt Entgiften? Was sind das für Gifte? Ja, Entgiftung bedeutet nichts anderes, dass Toxine ausgespült werden. Also nicht nur, sondern dass der Körper sie metabolisiert, neutralisiert und ausscheidet. Und das passiert vor allem in Leber, Niere, Darm, Haut und Galle. Also in Systemen, die bei kranken Tieren oft selbst schon komplett überlastet sind. Und dabei haben wir dann leider auch, ja, vergessene Toxine, nämlich die Leichen der Bakterien.
Ja, viele denken bei Toxinen halt an Medikamente oder Umweltgifte und gar nicht so sehr an die Leichen der Bakterien. Aber eine große Quelle steckt eben direkt im Darm. Und das sind halt eben die Überreste der abgestorbenen Bakterien.
Genau.
Da denkt niemand dran. Nee, das ist richtig.
Nee, woher auch? Wenn wir ein gestörtes Mikrobiom sanieren, zum Beispiel mit Probiotika, Präbiotika oder Futterumstellung, dann sterben schädliche Keime ab. Und was dabei freigesetzt wird, ist alles andere als harmlos. Und wo gehen denn die Leichen bitte hin? Wo verschwinden die denn? Diese Bakterienleichen legen sich ab als Schlacken in der Darmschleimhaut und auch im Bindegewebe und verstopfen im Bindegewebe auch die kleinen Blutäderchen, was da ist, damit Nährstoffe transportiert werden können. Nehmen wir doch ganz einfach mal den Abbau der schädlichen Keime, dieser Keime, die ich vorhin nannte, die jetzt pathogen geworden sind. Was entsteht daraus? Mit einmal haben wir Clostridien. Mit einmal haben wir Fäulnisbakterien. Wir haben Candida und wir haben Malassezia. Oder anderen pathogenen Darmkeimen werden Zellwandbestandteile, sogenannte Endotoxine, freigesetzt. Ja, und diese Bakterienleichen können dann zum einen das Immunsystem massiv aktivieren, das IgE, die Entzündungen verstärken, Leber und Lymphe ganz stark belasten, neurologische Symptome auslösen, wie zum Beispiel den Brain Fog, eine Unruhe, Zittern. Beim Training merkt man das, der will nicht mehr so hören, der ist unwirsch, ja, der ist unkonzentriert oder lethargisch und dergleichen.
Das kennen wir doch auch von uns selbst.
Beim Training, ja, vor allen Dingen da, genau.
Los.
Ja, genau. Es führt zu Juckreiz, es führt zu Durchfall, zu Erbrechen oder den vielgeliebten Hautausschlägen. Ja. Und dann gibt es das Herxheimer, eine Herxheimer-Reaktion, wenn die Entgiftung Symptome macht. Das kennen wir aus der Humanmedizin auch und das ist ganz einfach auch adaptierbar in die Tiermedizin. Wenn Keime absterben, kann es vorübergehend zu einer Verschlechterung kommen, bevor es besser wird. Das heißt, wir merken mit einmal, das, was vorher schon schlimm war, wurde noch schlimmer. Und dann kommen die meisten Telefonate, da kommen die Anrufe und sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, es wird immer schlimmer und sowas. Und wir sagen so, ja, bevor es besser wird, wird es nochmal schlimmer. Muss nicht, kann aber. Ja, und das ist halt ganz typisch, wenn mit Probiotika begonnen wird. Wenn mit einer antimykotischen Therapie begonnen wird, zum Beispiel beim Candida-Pilz. Oder wenn wir mit einer Ausschlussdiät, mit einer Umstellung auf besser verdauliches Futter arbeiten, kann das alles vorkommen. Was bedeutet das aber in der Praxis? Heilung ist nicht immer sofortige Besserung. Die Entgiftungsorgane müssen vorbereitet und gestützt werden. Ja, ein langsames Einschleichen von Probiotika, von Futter und von Ergänzungen muss durchgeführt werden und es muss viel getrunken, gegebenenfalls auch Lymphmittel gegeben werden und eine Leber- und Darmunterstützung.
Ja, und dann kommt bestimmt auch noch die Frage, wir haben es ja jetzt schon erzählt, was jetzt die realistische Regenerationszeit pro Organ denn bedeuten kann.
Ja, das ist spannend.
Ja, das ist spannend. Ich hoffe, wir frustrieren hier nicht. Aber es ist so wichtig, das zu wissen. Fangen wir mal mit der Leber an. Das ist ja das größte Schaltorgan überhaupt. Das hat so viele Funktionen, ne? Zum Beispiel.
Und vor allem, sie lässt sich regenerieren.
Das ist das, was ich gerade auch sagen wollte, ne? Entgiftung, Stoffwechsel, Regulation und Speicherorgan. Ne? Kann belastet sein durch Medikamente, Umweltgifte, durch Zusatzstoffe, Mykotoxine, Cortison, Apoquel und so weiter und so weiter. Jetzt kommt die Regenerationszeit, mindestens 8 bis 12 Wochen. Und bei chronischer Schädigung dauert das 6 Monate oder mehr. Ne, die
kann
Leberzellen,
muss nicht, kann, ja.
Kann ja. Die Leberzellen, die Hepatozyten, können sich super gut regenerieren, aber nur bei richtiger Ernährung und vor allen Dingen bei Entlastung. Wie sieht's aus mit der Niere, Joe?
Naja, die Niere hat ja auch eine bestimmte Funktion und ist leider ein Organ, das sich nicht regenerieren lässt. Ja, ist die Niere angeschlagen, haben wir das Problem, dann ist wirklich da zappenduster, dann gibt's echt ein dickes Problem. Die Niere hat die Aufgabe der Filtration, der Ausscheidung von Wasserlöslichem, was im Körper halt raus muss. Ja, dann haben wir eine Belastung, die der Niere natürlich unterliegt. Jedes Mal, wenn wir Medikamente geben, wenn wir eine Dehydration haben. Leider sind einige Tiere dabei, die trinken nicht gerne. Ja, die dehydrieren und dann haben wir auch das Problem. Wir haben einen Proteinstoffwechsel, wir haben eine chronische Entzündung. Das sind alles Dinge, die der Niere natürlich Schwierigkeiten machen, harnpflichtige Stoffe auszuleiten. Ja, und harnpflichtige Stoffe kommen zum Beispiel auch zustande durch eine zu massive Fleischfütterung. Ja, dann haben wir dort dementsprechend einen hohen Teil an Phosphor, wir haben Phosphate, wir haben Kalium, das muss ja weg. Und wenn das Organ sowieso schon stark belastet ist, dann ist das in dem Moment etwas, was noch zusätzlich das Ganze überlastet. Und die Regenerationszeit ist da sehr eingeschränkt.
Schade, ja.
Deswegen ist da wirklich etwas, das geht nicht zacki, 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 bums, sondern langzeitmäßig. Das heißt, es ist wirklich eine langzeitige Pflege notwendig.
Ja, und viel trinken, viel trinken, viel trinken, viel trinken. Ne? Nicht nur, das darf man nicht nur den Kindern sagen, sondern auch den Tieren sagen, zeigen und gegebenenfalls auch mal einen Schluck leckere Sahne mit ins Wasser packen, dass die saufen. Gerade jetzt im Sommer auch. Ne? Ja, wie sieht das aus mit der Galle?
Ja, aber wir haben noch mehr. Ich will noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wir haben da in dem Moment bei der Niere die Entlastung natürlich auch über das Futter. Wie du gerade schon sagtest, natürlich Flüssigkeitszufuhr auf jeden Fall, am Trinken halten und eine Phosphatreduktion, das heißt Fleisch reduzieren, damit wir ganz einfach dort ja einen strukturellen Schaden dementsprechend verhindern. Wenn einer schon vorliegt, dann ist es natürlich problematisch, weil da müssen wir alles darauf abstimmen, die komplette Ernährung, die dann kommt.
Ja, aber nicht unbedingt Fleisch reduzieren, einen gewissen Anteil an Proteinen brauchen die natürlich, aber halt einfach zu schauen, welches Fleisch fütter ich, welches Fleisch, oder ne, zum Beispiel Muskelfleisch hat ganz wenig Phosphate, ne, das kann man immer noch machen. Also man kann tatsächlich auch lieber Diäten sehr gut selbst herstellen.
Hm. Ja, und die Galle, wie du gerade sagtest, ist natürlich, die hat den Job, Fette zu emulgieren. Und Ausscheidung von fettlöslichen Toxinen ist ihre Aufgabe. Da sind wir wieder, ne? Toxine, Giftstoffe. Aber hier in dem Moment die fettlöslichen. Dann haben wir dort eine immer wiederkehrende Belastung durch zu fettreiches Futter. Fett benötigt unser Futter. Ja, 10-15% sollte dann enthalten sein. Wenn wir reduzieren müssen, sollten wir so nicht unter 10% gehen. Das ist schon sehr grenzwertig.
Wird aber immer wieder empfohlen, auch von den Ärzten. Ne? Ich hatte neulich jemand, der war mit einem Fettwert in einem Futter von 3% nicht zufrieden. Der Tierarzt hat gesagt, noch niedriger.
Mhm. Aber die Frage ist dann immer, wie lange? Weil wir haben ganz einfach das Problem, dass dann ganz bestimmte Stoffe, die durch Fette transportiert werden, nicht transportiert werden in der Ernährung. So, das heißt, wir müssen auch dort ganz einfach die Leber entlasten durch zu fettreiches Futter. Ja, das hilft auch, Entzündungen zu reduzieren. Die Regenerationszeit einer gestörten Galle kann bei guter Leberfunktion 4-8 Wochen dauern.
Okay.
Und da müssen wir drauf achten und da müssen wir drauf eingehen. Und dann haben wir noch den Darm, haben wir ja vorhin schon eingänglich gesprochen. Ja, der hat auch die Funktion, die Barriere gegen die Toxine, die Mikrobiomregulation, die Immunabwehr und die Regenerationszeit kann da zwischen 3-6 Monaten und auch länger dauern. Das ist natürlich, merken wir wieder, das Ganze ist nichts, was ja in ein paar Wochen erledigt ist. Wenn es eine leichte Verschiebung ist in Darmkeim, dann kann sowas nach 3 Monaten, sag mal, erledigt sein, aber sollte weitergeführt werden, damit man nicht da gerade erst eine Besserung erreicht hat und man sagt so, ach, guck mal, da ist es alles wieder besser und es fängt dann wieder schleichend von vorne an. Also sollte man lieber immer sich Zeit nehmen in der Größenordnung von bis zu einem Jahr.
Absolut und tatsächlich auch regelmäßig das Darmgel von Canina nutzen. Ne? Das hat den Basiskeim quasi, den Enterococcus faecium, der da angesiedelt wird. Und um da aufzuräumen, den kann man im Übrigen schon einem einen Tag alten Welpen geben. Das ist ein richtig gutes Zeug. Ich sag das mal salopp. Ja, genau. Joe, und ich sage jetzt noch was zur Haut als Entgiftungsorgan. Ich bin ja tatsächlich Neurodermitiker und weiß, wie wichtig das ist. Welche Funktion hat die Haut? Halt auch Ausscheidung über Talg, Schweiß und Hautzellen. Ja, hier ist die Regenerationszeit im Minimum zwischen 3 bis 6 Monaten. Wenn die Mikroflora und die Lipidbarriere gestört sind und bei ganz chronischen Mykosen, zum Beispiel bei diesen komischen Malassezia-Milben, dauert es auf jeden Fall länger.
Es kommt noch darauf an, wenn da zum Beispiel noch das so stark schon weit ist, weit fortgeschritten ist, wie ich es leider schon mehrfach sehen musste, dass das Tier ja fast keine Haare mehr hat, nur noch eine knallrote Haut.
Furchtbar, ja.
Erbärmliches Bild, dann sind das Sachen, ja, puh. Dann wird es echt schwierig, bis so hingehend, dass man wirklich nicht mehr von Heilung sprechen kann, sondern nur noch von Begleitungsmaßnahmen. Das heißt, man muss dem Tier so gut es geht helfen, bis zu diesem Punkt, wo man halt sagen muss wirklich, ist das überhaupt tierschutzrechtlich nicht etwas, wo wir sagen müssten, vielleicht ist es dann besser, wenn es nicht mehr heilbar sein sollte, auch dem Tier zu helfen, es zu erlösen.
Ja, das ist schlimm. Nur was wir ja am Anfang gesagt haben, Geduld ist nicht oder ist oft nicht der zweite Vorname von vielen Menschen, meiner übrigens auch nicht. Und deswegen möchten wir euch hier auch einfach noch mitteilen, warum es so schön ist, eine echte Begleitung zu haben. Ja, wir heilen nicht, wir beraten und wir begleiten. Ne, und der Körper halt in seinem eigenen Tempo und nicht in dem des Tierhalters. Und deswegen ruft gern an, lasst euch unterstützen, wir sind für euch da.
Ja, aber nochmal, das ist keine Magie, es ist Biologie. Ja, und Biologie muss Zeit haben, wirklich daraus etwas zu tun. Und Heilung ist kein Notfallknopf, wie wir es anfänglich schon gesagt haben. Und wir können nur eins machen, nicht die Produkte heilen, sondern der Körper heilt sich dann selber, wenn er die richtigen Hilfen bekommt. Und auch während einer Therapie kann sich eine Situation so ändern, dass wir mit der Anfangstherapie plötzlich nicht mehr weiterkommen und müssen zwischendurch mal wieder neue Werte holen. Das heißt, Blutwerte müssen getestet werden, Kurzscreening muss gemacht werden, wir müssen vielleicht mal eine Hautabschabung nehmen und dergleichen, um dann einen Zwischenstand zu haben, um dann zu gucken, wie machen wir denn weiter. Und deswegen nochmal, jeder, der das hört und jeder, der Freunde, Bekannte hat oder auch wenn jetzt hier dementsprechend der Zoofachhandel zuhört, dem Kunden immer wieder sagen, wenn so etwas auftritt, Leute, ihr braucht jetzt echt Geduld. Ihr braucht wirklich Geduld und es gibt kein Zauberwerkzeug, das das beschleunigt. Definitiv nicht.
Ja, und das ist Ehrlichkeit.
Ja, und was wir tun, das ist echt wertvoll. Aber es braucht Vertrauen, Zeit und die Bereitschaft, den natürlichen Heilungsweg zu respektieren. Und es ist keine Symptombehandlung. Die Symptombehandlung nimmt wirklich nur das Symptom weg, aber es heilt nicht den Körper holistisch, ganzheitlich. Und das ist leider etwas, das braucht, auch wenn wir es jetzt wirklich sehr oft gesagt haben, Zeit.
Genau. Vielleicht war der Podcast ja heute auch ein bisschen Selbstschutz, damit wir nicht jeden Tag gegen die Erwartungen kämpfen, Wunder zu vollbringen, was wir einfach gar nicht können.
Nein, aber was wir haben ist ja, wenn man sich unsere Erfolgsstatistik einfach mal anguckt, dann können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass wir über 80, teilweise 90% der Tiere helfen konnten. Und bei dem einen hat es länger gedauert, bei dem anderen ging es schneller. Und bei manchen ist es so, dass wir sie auch länger begleiten müssen, weil ganz einfach eine Erkrankung vorliegt, die mittlerweile chronisch ist, wo es wirklich nur noch Probleme gibt und wo wir dann immer wieder sagen können, okay, wenn das jetzt gerade nicht mehr funktioniert hat, werden wir den nächsten Schritt gehen und gucken, wie wir dort weiter klarkommen. Und auch wir müssen uns immer wieder rantasten.
Ja, das ist so. Und natürlich brauchen die Kunden auch die Bereitschaft, den natürlichen Heilungsweg zu respektieren. Das ist ganz wichtig.
Also, ich hoffe, es hat allen geholfen oder bringt ein neues Denken mit da rein, um einfach mal zu hören, welche Zeitabfolgen tatsächlich Heilungsprozesse benötigen. Und kann nur hoffen, dass ihr uns wieder sehr gute Punkte gibt. Einfach die Sternchenbewertung auf 4,9 oder 5 setzt. Auf jeden Fall die Glocke, dementsprechend die Alarmglocke aktiviert, damit die nächste Sendung wieder bei euch durchkommt. Und vor allen Dingen eins, schwärmt von uns, erzählt es weiter, es kann anderen helfen.
Ja, und ich sage auch tschüss, bis zur nächsten Folge von Napfgespräche, der Podcast von Petman und Canina. Bleibt geduldig, bleibt aufmerksam und schenkt eurem Tier die Zeit, die es braucht.
Tschüss.
Ciao.
Napfgespräche, der Podcast. Napfgespräche.